Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Der Bundesrat will, dass systemrelevante Banken mehr Eigenkapital aufbauen. Das sei gut, sagt Nationalbankpräsident Thomas Jordan.
Mit den neuen Maßnahmen wird die Widerstandsfähigkeit des Schweizer Bankensystems maßgeblich gestärkt.
Die Credit Suisse hat bereits reagiert. Sie stockt ihr Kapitalpolster um gut 6 Milliarden Franken auf. Dann, die Schweiz hat ein neu gewähltes Parlament. Wirtschaftsfreundlicher sei es dank den Gewinnen von SVP und FDP, heißt es. Wir fragen, stimmt das? Und schließlich,
die Welt ändert sich, sie wird insgesamt digitaler und die Bank muss einfach mitgehen,
sagt Dirk Klee von der UBS. Die Digitalisierung durchdringt immer mehr das Geldgeschäft. Ausgefeilte Online-Angebote sind ein Muss. Doch ganz alleine lassen will man die Kunden nicht.
Im Vordergrund steht nach wie vor der Kundenberater.
Allerdings, es gibt Jungunternehmen, die wollen den Großbanken mit automatisierter Roboterberatung Konkurrenz machen. Wie das geht, Sie hören es im zweiten Teil der Sendung und die heißt Trend. Am Mikrofon Thomas Oberer. Der Bundesrat hat diese Woche die Eigenkapitalvorschriften für die systemrelevanten Banken in der Schweiz verschärft. Die Schweiz hat zwar bereits rasch nach Ausbruch der Finanzkrise 2008 die Schrauben angezogen, doch in der Zwischenzeit haben verschiedene wichtige Finanzplätze die Schweiz überholt. Nun will der Bundesrat nachziehen, denn die Schweiz sei wegen der Größe von UBS und Credit Suisse besonders verwundbar. Was der Bundesrat jetzt vorgelegt hat, sei gut, sagt Mark Branson, der Chef der Finanzmarktaufsicht FINMA.
Diese 5%, das wir haben, das ist der beste 5%, das es gibt auf der Welt im Sinne von Qualität. Ich glaube, niemand sonst hat stärkere Anforderungen.
Evelyn Kobler, Branson sagt, diese 5% sind die besten weltweit. Ist das so?
Also das muss er natürlich sagen als Bankenaufseher der Schweizer Banken. Aber tatsächlich, die Schweiz fordert jetzt eben nicht nur mehr Kapital, sondern auch besseres Kapital. Und die Schweiz, und das tut sonst noch kein anderes Land, fordert eben von den Banken jetzt auch, dass sie Geld auf die Seite legen müssen, dass wenn es doch schief gehen sollte, wenn man doch einige Teile oder eine ganze Bank quasi beerdigen müsste, dass dann eben auch diese Kosten schon vorhanden sind. Aber international, da ist noch einiges im Fluss, also da wirklich dann Bilanz zu ziehen, wie die Schweiz dasteht. Dazu ist es noch zu früh.
Mit der Too-Big-to-Fail-Vorlage will man ja dafür sorgen, dass keine Bank mehr zu groß ist, als dass sie eben der Staat unbedingt retten muss. Das Ziel, besonders robuste Banken. Und das sei durchaus auch im Sinne der Banken selber, sagte diese Woche Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Weil es eben auch für die Großbanken im Ranking ein Plus sein kann, weil sie leichter auch zu finanziellen Mitteln kommen können, wenn auf der anderen Seite die Kapitalbasis sehr gut ist. Das ist ein Vorteil eigentlich für die Banken, in Zukunft auch Kunden dann akquirieren zu können.
Ein Vorteil für die Banken, sagt Wittmer-Schlumpf. Sehen dies die Banken selber auch so?
Nein, also es gibt halt eben auch den Druck der Investoren, die wollen Rendite sehen und ein dickes Sicherheitspolster, das schmälert die Rendite, weil das kostet. Kommt hinzu, als die Credit Suisse in den letzten Jahren ab und zu mal in den Schlagzeilen war, weil ihr Eigenkapitalpolster auch international gesehen eher dünn sei, die Kunden rannten ihr trotzdem die Türe ein, also die wollten trotzdem zu CS. So gesehen, die Schweizer Banken wollen international schon als sicher gelten, weil eben dieses Vermögensverwaltungsgeschäft, das stark vom Vertrauen der Kunden abhängig ist, wichtig ist für sie, aber sie wollen dann schon nur gerade so viel tun, wie unbedingt nötig.
Die CS hat diese Woche gesagt, wie sie ihr Eigenkapital um 6 Milliarden Franken erhöhen will. Reichen diese 6 Milliarden, um die neuen Vorschriften des Bundesrates zu erfüllen?
Der neue CS-Chef, die Can Thiam, geht davon aus, dass das reicht. Andere, zum Beispiel der St. Galler Bankenprofessor Manuel Amann, sagt eher, nein, das reicht wohl nicht. Es wird unter anderem davon abhängen, wie viel Gewinn die Credit Suisse in den nächsten Jahren machen kann, denn das kann sie dann auch auf die Seite legen, dieses Geld, und damit das Kapitalpolster aufstocken. Thiam will sicher viel tun, dass er nicht schon bald wieder auf Betteltour bei den Investoren gehen muss.
Einer, der mit der CS selber zufrieden ist, ist naturgemäß deren Präsident Urs Rohner. Er hat diese Woche betont, wie wichtig die neue Strategie sei.
Man soll mit Superlativen vorsichtig umgehen, zumal in unserer Branche, die auch in jüngster Zeit immer wieder zu Übertreibungen geneigt hat. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass wir am heutigen Tag ein neues Kapitel in der nun schon fast 160-jährigen Geschichte unserer Bank aufschlagen.
Ein neues Kapitel, sagt Rohner. Ist dieser Umbau tatsächlich so einschneidend?
Es ist schon einiges geplant. Also das Kapital soll rauf, die Kosten sollen runter, es soll reinvestiert werden, die Bank soll wachsen. Das Top-Management wurde umgekrempelt, die Bank hat sich neu organisiert, da ist einiges geplant. Aber es ist halt weder die erste noch wahrscheinlich auch nicht der letzte Umbau dieser Bank. Ob die Rechnung punkto auch Gewinn und Wachstum tatsächlich dann am Ende des Tages aufgeht, das ist offen. Urs Rohner, er weiß, sein Erfolg als CS-Verwaltungsratspräsident wird dereinst stark eben vom Erfolg dieser Strategie, vom Erfolg seines CEOs, die Can Thiam, abhängen.
Die Einschätzungen von Evelyn Kobler.
Trend.
Großumbau bei der Credit Suisse oder Stellenabbau beim Spinnmaschinenproduzenten Rieter. In der Woche nach den Wahlen hat sich deutlich gezeigt, woran die Schweizer Wirtschaft leidet. Eine Herausforderung auch für die Sieger der Wahlen, für SVP und FDP. Die Erwartungen an die selbsternannten Wirtschaftsparteien sind groß für die nächste Legislatur. Wie viel wirtschaftsfreundlicher die Politik damit wirklich wird, ist allerdings offen. Klaus Ammann.
Die großen Wirtschaftsverbände jubeln. Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbandes.
Ja, wir haben uns vor den Wahlen eine Stärkung des bürgerlichen Lagers gewünscht und das ist nun eingetroffen. Für uns ist das eine wichtige Voraussetzung, um die großen anstehenden Geschäfte in der nächsten Legislatur auch entsprechend der Wirtschaft, sage jetzt mal, entscheiden zu können.
Auch die Direktorin des Dachverbandes Economy Suisse, Monika Rühl, hofft, dass dank der neuen knappen Mehrheit der rechtsbürgerlichen Parteien die Wirtschaft mehr Unterstützung aus der Politik erhält.
Ich spreche von der Energiepolitik, ich spreche von der Unternehmenssteuerreform 3, von der Altersvorsorge 2020. Das sind Vorlagen, wo jetzt das Parlament in seiner neuen Zusammensetzung klare wirtschaftsfreundliche Zeichen setzen kann.
Da sind sich FDP und SVP mehr oder weniger einig. Ganz und gar nicht einig sind sie sich in der Frage, wie das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU geregelt werden soll, nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative. Monika Rühl von Economy Suisse.
Hier erwarten wir von der stärksten Partei, von der SVP, jetzt nach den Wahlen klare Zeichen, dass auch sie eine wirtschaftsfreundliche Umsetzung unterstützt.
Sprich, eine Umsetzung, die der Schweizer Wirtschaft möglichst freien Austausch von Waren, Dienstleistungen, aber auch Arbeitskräften mit der Europäischen Union garantiert. Auch der Wirtschaftsverband Swiss Cleantech will keine Abstriche im Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Präsident Nick Beglinger nimmt aber die FDP in die Pflicht.
Da braucht es einen Appell an die FDP, sich jetzt ganz klar von der Abschottungspolitik der SVP abzugrenzen.
Alles andere sei nicht wirtschaftsfreundlich. Was wirtschaftsfreundlich ist, das ist aber auch umstritten, wenn es um die Energiewende geht. So fordert Arbeitgeberverbandspräsident Valentin Vogt in diesem Dossier einen Marschhalt.
Es braucht ein Moratorium. Wir brauchen keine grüne Wirtschaft. Die Schweizer Wirtschaft ist schon grüner als viele Wirtschaften. Wir haben auch andere Themen, wo es jetzt definitiv einen Marschhalt braucht.
Ganz anders sieht dies Nick Birglinger von Swiss Cleantech. Er ist überzeugt, dass die Schweizer Wirtschaft besser heute als morgen die Energiewende vollziehe.
Wenn man sich weiterhin diesen Entwicklungen widersetzt, diese ausblendet, laufen wir die Gefahr, dass unsere Wirtschaft dadurch geschwächt wird, dass wir zu wenig auf Innovation setzen, dass wir weiterhin zu viel Geld ins Ausland schicken und so weiter.
Wenn die Schweizer Wirtschaft sich auf die Energiewende einstellt, energieeffizient wird und entsprechende Produkte herstellt, dann kann sie diese auch exportieren, so die Hoffnung Beglingers. Das neue Parlament wird Wirtschaftspolitik aber auch weiterhin nicht alleine machen können. Bei der Reform der Altersvorsorge, wie bei den meisten großen Projekten, wird am Schluss das Volk entscheiden. Sollten die bürgerlichen Parteien mit Unterstützung der Wirtschaftsverbände aus Sicht der Linken das Fuder überladen, dann droht eine Niederlage vor dem Volk. Und dann wäre am Schluss nichts erreicht für die Wirtschaft. Das neue Parlament wird also nur wirtschaftsfreundlicher, wenn es trotz rechtsbürgerlicher Mehrheit kompromissfähig bleibt.
Trend.
Korruption und Misswirtschaft prägen das Rohstoffgeschäft in vielen Entwicklungsländern. Das Rohstoffgeld versickert deshalb oft unbemerkt. Der Bundesrat will in armen Ländern deshalb für sauberere Verhältnisse sorgen und hat diese Woche ein entsprechendes Abkommen mit der Weltbank unterzeichnet. Das ist gut gemeint, erntet aber trotzdem Kritik. Stefanie Pauli und Barbara Wittmer.
Die Schweiz steuert 2 Millionen bei zum umgerechnet 84 Millionen US-Dollar schweren Programm der Weltbank. Dieses will die Transparenz des Rohstoffsektors in armen Ländern fördern. Zum Beispiel durch Beratung der dortigen Behörden. Nichtregierungsorganisationen sehen darin aber nichts anderes als die bisherige Entwicklungshilfe, die neu verpackt wird. Lorenz Kummer von der SwissAid.
Es ist aus meiner Sicht eigentlich nichts anderes als eine Umbenennung der bisherigen finanziellen Unterstützung.
Der Bund sieht es anders. Er hat ein internationales Treffen der Vertreter der Rohstofftransparenzinitiative organisiert. Diese Initiative setzt sich für mehr Transparenz bei Zahlungen aus Rohstoffgeschäften ein. In diesem Rahmen unterzeichnet Bundesrat Johann Schneider-Ammann ein Abkommen. Die Schweiz will damit die Transparenzbemühungen voranbringen und setzt auf Freiwilligkeit. Nichtregierungsorganisationen finden, das ist nicht genug. Sie fordern verbindliche Gesetze für Schweizer Rohstoffhändler. Monica Rubiolo vom Staatssekretariat für Wirtschaft verteidigt das Vorgehen des Bundesrates.
Also wir finden es sehr wichtig, dass Firmen diese Standards freiwillig unterstützen. Die Diskussion ist vor allem wichtig in den Ländern, wo die Exploitation stattfindet.
Bislang hat erst Rohstoffhändler Trafigura versprochen, Zahlen über seine Geschäfte Ende Jahr zu veröffentlichen. Für andere Rohstoffhändler ist das bisher aber kein Thema.
Nach der Forderung nach mehr Transparenz im Rohstoffgeschäft schauen wir uns hier im Trend gleich als nächstes an, wie Banken online um die Reichen buhlen. Mit immer ausgefeilteren digitalen Angeboten für Finanzinvestments. Doch zuerst noch die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Susan Giger.
Beim Basler Pflanzenschutz- und Saatguthersteller Syngenta kommt es zu einem Wechsel. Mike Mack tritt nach fast 8 Jahren an der Spitze überraschend per Ende Oktober zurück. Unerwünschte Avancen des US-Rivalen Monsanto, schlechte Geschäftszahlen und kritische Aktionäre haben zuletzt den Druck auf Mac erhöht. Über den Rücktritt freuten sich die Anleger. Die Syngenta-Aktie legte nach der Bekanntgabe um 6% zu. Das Traditionsunternehmen Rieto baut am Hauptsitz in Winterthur Stellen ab. 150 Festangestellte und 60 temporär Mitarbeiter verlieren ihren Job. Der Grund: Die Firma verlagert einen Teil der Textilmaschinenfabrikation wegen des starken Frankens ins Ausland. Auch kleinere Unternehmen streichen Stellen. Gemäß dem Branchenverband Swiss Mechanic sind bei Kleinunternehmen seit dem Frankenschock Mitte Januar bereits bis zu 3000 Stellen verloren gegangen. In der Schweizer Möbelbranche tun sich 2 Traditionshäuser zusammen. Möbel Pfister, umsatzmäßig die Nummer 2 hinter IKEA, übernimmt per Sofort Möbel Hubacher und löst so das Nachfolgeproblem beim kleineren Konkurrenten. Hubacher soll im Gegenzug dem ehemaligen Branchenprimus Pfister helfen, die Geschäfte auszubauen. Dafür bleibt der Name Hubacher bestehen. Beide Seiten betonen, die Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr.
Trend, Thema.
Bankgeschäfte online abzuwickeln, ist längst eine Selbstverständlichkeit. Doch neuerdings bieten die Banken auch die komplexe Vermögensverwaltung digital an. Je nach Wunsch, mit oder auch ohne klärendes Gespräch mit einem Berater. Wohin führt diese Digitalisierung des Anlagegeschäfts? Ersetzen bei den Banken bald Rechner und Algorithmen die Berater? Oder suchen die Kunden weiterhin auch den persönlichen Rat? Jan Baumann hat nachgefragt bei Experten und Anbietern digitaler Anlagelösungen. Zuerst war er beim Jungunternehmen True Wealth. Es hat sein Quartier in einer Siedlung am Zürcher Stadtrand aufgeschlagen.
Draußen auf dem Vorplatz lassen Kinder ein ferngesteuertes Elektroauto herumflitzen. Drinnen tüftelt das Team von True Wealth an seiner digitalen Vermögensverwaltungsmaschine. Im schlichten Büro sitzt Felix Niederer am Laptop. Der 42-Jährige mit wachen blauen Augen ist Geschäftsführer von True Wealth. Seit gut einem Jahr ist der Online-Vermögensverwalter aktiv, mit 4 Angestellten und mittlerweile rund 450 zahlenden Kunden. Die haben 18 Millionen Franken angelegt bei True Wealth. Das ist wenig, sehr wenig verglichen mit den fast 7.000 Milliarden Vermögen, die alle Banken zusammen in der Schweiz verwalten. Felix Niederer hofft, mit der Zeit ein größeres Stück vom Kuchen zu ergattern.
Die Schweiz ist ein guter Markt. Es gibt viele Leute, die, sagen wir, 100.000, 200.000 Schweizer Franken eigentlich zum Anlegen hätten, aber einfach bis jetzt keine Lust hatten oder finden, bei den Banken ist es zu teuer. Da ist die Schweiz ein guter Markt. Ich glaube, da kann man schon noch weit wachsen.
Der Physiker mit ETH-Abschluss sammelte Erfahrung als Portfoliomanager in der Finanzwelt. Dann wurde er Start-up-Unternehmer zusammen mit Geldgeber Oliver Herrn vom Elektronik-Online-Shop Digitec.
Die Kernidee ist, dass man für einen Kunden, der jetzt ein bisschen Geld verwalten will, das aber nicht selber tun will, dass man ihm eine Online-Lösung zur Verfügung stellt. Das hat einen Vorteil, dass er erstens keine Zeit verschwenden muss und in einen Bankschalter gehen muss oder sich mit einem Bankverkäufer herumschlagen muss. Und zweitens hat es den Vorteil, dass wir das einfach viel, viel günstiger anbieten können.
Die Jahresgebühr ist mit 0,5% der Anlagesumme höchstens halb so hoch wie bei einer normalen Bank. Für den Einstieg bei Truewealth genügen bereits 8.500 Franken. Eine Privatbank verlangt üblicherweise ein Vielfaches als Mindestanlage. Wirklich willkommen sind dort Kunden oft erst ab 500.000 Vermögen. Niederer fährt mit der Maus auf dem Bildschirm herum.
Wir zeigen eigentlich den Anlagemix als Kreisring, als Donut. Da kann man einfach draufklicken auf so eine Anlageklasse und kann sie verändern. Und dann sieht man, wie so ein Portfolio, auch wenn man das jetzt selber anpasst, wie das sich verhalten hätte in der Vergangenheit. Und wir zeigen da nicht nur irgendwie 5 Jahre zurück, sondern der Kunde kann 15 Jahre zurück das verfolgen.
Zu kaufen gibt es allerdings nicht einzelne Aktien und Obligationen. Investiert wird programmgesteuert in ausgewählte Anlagefonds.
Wir arbeiten mit sogenannten Exchange-Traded Funds, das heißt, das sind börsengehandelte Anlagefonds. Die kosten etwas, aber wir haben die günstigsten, die überhaupt erhältlich sind, ausgesucht. Und das zeigen wir transparent. Der Kunde kann das ausprobieren auf der Webseite, er kann das Portfolio anpassen und er sieht, was er dafür bekommt und er sieht auch die Kosten, hat die volle Transparenz. Das bekommt er sonst eigentlich nicht. Es ist extrem schwierig, an diese Transparenz heranzukommen.
Um das zu bieten, mussten Niederer und seine Informatikingenieure die nötige Software programmieren. Nun können die Kunden auf der Plattform automatisiert ihr Risikoprofil ermitteln. Sie müssen online ein paar Fragen beantworten dazu. Dann schlägt die Software die passende Anlagestrategie vor. Mit mehr oder weniger Risiko, aber auch mehr oder weniger Aussicht auf Rendite. Nach dem Risikoprofil und der Strategie braucht es nur noch den passenden Mix von Finanzanlagen. Zum Beispiel eine Mischung aus Fonds mit Aktien Schweiz, USA und Schwellenländer sowie Obligationen in verschiedenen Währungen. Auch Rohstoffanlagen in Öl, Gas oder Nahrungsmittel sind möglich. Die Zusammensetzung der Anlagen kann der Kunde bis zu einem gewissen Grad verändern.
Mit einem einfachen Klick auf eine Anlageklasse, zum Beispiel Aktien, kann er einen Regler bedienen und kann sagen, ja, er möchte ein bisschen mehr oder weniger Aktien. Oder könnte sagen, Rohstoffe mag ich aus, sagen wir, ethischen Gründen mag ich keine. Dann nimmt er die Rohstoffe raus.
Das Programm zeigt an, was das für die zu erwartende Rendite heißt und für das eingegangene Risiko. Liegt alles im grünen Bereich, lässt Truewealth den Kunden machen. Doch das ändert sich, sobald der Kunde den für ihn berechneten Risikobereich verlässt.
Wenn er jetzt hingeht und sagt, er möchte noch mehr Aktien, weil er vielleicht gehört hat, irgendjemand hat gesagt, die Aktien werden jetzt hochgehen, und er geht aus diesem Bereich, dann wird das rot. Dann wird der Zeiger rot und er kann das auch nicht mehr abspeichern, dann kann er das nicht mehr übermitteln. Dann sagen wir, nein, das geht nicht.
Zocker, die in der Hoffnung auf den schnellen Börsengewinn spekulieren möchten, werden nicht glücklich bei Truewealth. Sie sind auch nicht das Zielpublikum.
Wir sind eigentlich nur für Anleger, die mindestens 2-3 Jahre investieren können. Macht das überhaupt Sinn, was wir machen? Idealerweise ist das 10 Jahre, 15 Jahre.
Es geht ums Anlegen nach einer langfristig ausgerichteten Strategie, aber ohne den sonst üblichen Berater, der alles gemeinsam durchgeht mit dem Kunden.
Wir haben die Beratung in eine Software, in eine Online-Plattform gegossen.
Sagt Niederer stolz. Mit Truewealth ist er in der Schweiz ein Pionier der sogenannten Roboterberatung. Rechner und Algorithmen ersetzen weitgehend den Dialog von Mensch zu Mensch.
Die reine Roboterberatung ist selten. Eine Nische und ein Experimentierfeld für Jungunternehmen wie Truewealth. Denn die wenigsten Kunden möchten ganz verzichten auf eine persönliche Beratung. Und offenbar sind sie auch bereit, dafür zusätzliche Gebühren zu bezahlen. Zum Beispiel an die UBS, die im Schweizer Branchenvergleich schon weit ist in der Digitalisierung. Jan Baumann hat sich das Modell der Grossbank näher angeschaut.
Etablierte Geldhäuser wie die UBS verbinden die digitale mit der klassischen Vermögensverwaltung. Dabei ermittelt der Computer die Strategien und mögliche Finanzanlagen. Doch bevor die Kunden investieren, können sie mit einer Fachperson darüber sprechen.
Überflüssig würden die Berater trotz Digitalisierung nicht, sagt Andreas Dietrich, Finanzprofessor an der Hochschule Luzern.
Man kann verschiedene Studien anschauen und es sagt auch immer dasselbe aus, nämlich dass der Mensch, bevor er eine Entscheidung trifft für ein in der Regel aus Sicht des Kunden komplexes Produkt, dass er gerne noch mit einem Berater spricht und eben trotzdem noch dessen Meinung haben möchte. Und da bin ich überzeugt auch insofern, dass der Kundenberater gerade im Private Banking auch weiterhin eine Bedeutung haben wird.
Typischerweise kommt also bei den Banken der digitale zum klassischen Vertriebskanal hinzu, als Ergänzung, nicht als Ersatz. Die geschickte Kombination sei der Schlüssel, sagt Bernhard Schneider vom Beratungsunternehmen EY.
Aus unserer Sicht wird sicherlich vieles online stattfinden, jedoch haben wir in unserem Research vor allem gesehen, dass die Verknüpfung des digitalen Bankings mit der persönlichen Interaktion in der Zukunft eine wesentliche Rolle spielt, vor allem auch bei vermögenden Kunden.
Für die UBS, die größte Vermögensverwaltungsbank der Welt, ist diese Kombination interessant. Christian Wiesendanger, Chef der UBS Vermögensverwaltung in der Schweiz.
Digitalisierung heißt nicht zwingend digitaler Umgang mit dem Kunden, sondern kann sehr wohl auch heißen technologische Unterstützung in einer Verbesserung der Kundenarbeit eines Kundenberaters mit. Lassen Sie uns als Beispiel nehmen die Familie Huber, die bei uns etwa 1 Million Schweizer Franken verwaltet seit 10 Jahren.
Entscheidet sich diese Familie Huber für die digitale Anlagelösung UBS Advice, zahlt sie auf dem verwalteten Vermögen rund 1% Gebühren. Das macht auf ihrer Million 10.000 Franken jährlich. Je nach gewählter Anlagestrategie variiert die Jahresgebühr etwas. Und was erhalten die Hubers dafür? Viel, meint Vermögensverwaltungschef Wiesendanger. Er zählt auf, was alles zusätzlich zur Abwicklung von Börsenaufträgen hinzukommt. Da ist zunächst die Festlegung der Anlagestrategie. Sie muss genau zur Familie Huber und ihren Anlagezielen passen. Denn danach richtet sich die Auslese der verschiedenen Wertpapiere für die breit diversifizierte Finanzanlage.
Der Kunde profitiert von einer globalen Marktsicht. Wir haben einige hundert Leute, die global nichts anderes machen, als die Finanzmärkte in allen 4 Weltkontinenten jeden Tag anzuschauen.
Die Hubers haben Zugang zu diesen Markteinschätzungen und sie erfahren auch, was die Bewegungen an den Finanzmärkten in ihrem Portfolio von Tag zu Tag bewirken. Und zwar ganz konkret, auf die einzelnen Positionen heruntergebrochen. Wiesendanger nennt die Durchleuchtung des Portfolios den Gesundheitscheck. Er ist das Herzstück von UBS Advice.
Also wir machen jede Nacht eine Überprüfung aller unserer Anlageportfolios. Stimmt die Strategie noch gegenüber dem, was wir abgemacht haben? Klumpenrisiken, Gegenparteirisiken, Überwachung von Einzeltiteln und.
Alles automatisch berechnet mit hochleistungsfähigen Computern. Und zwar für derzeit rund 900.000 Portfolios täglich. Der technische Aufwand ist enorm.
Die Rechenleistung, die UBS hier einsetzt, ist etwa vergleichbar der Rechenleistung, die sie brauchen, um irgendeine Rakete in den Weltraum schicken zu können, unfallfrei und dann auch wieder runterzukriegen.
Am nächsten Morgen erfahren die Kundenberater, wo es Handlungsbedarf gibt.
Das heißt, wir wissen dann, bei welchem Portfolio welches Kriterium sozusagen rot angeschlagen hat und können im Prinzip dann mit dem Kunden schauen, was er machen soll rund um dieses Thema.
Das kann zum Beispiel heißen, den Aktienanteil zu reduzieren, damit die Risiken wieder zur Anlagestrategie von Familie Huber passen. Einzelne Titel müssen dann raus aus dem Depot, andere kommen neu hinein. Die Kunden haben jederzeit online Einsicht in ihr Portfolio und dessen Gesundheitszustand.
Das heißt, Herr oder Frau Huber kann an einem verregneten Sonntagnachmittag ins Portfolio schauen.
Und wenn Sie möchten, erhalten Sie von der Bank elektronische Nachrichten per E-Mail oder SMS, wenn beim täglichen Gesundheitscheck ein Problem auftaucht. Um das gesamte Anlagewissen der Großbank für die Kunden von UBS Advice zu erschließen, investiert die Bank massiv. Pro Jahr einen 3-stelligen Millionenbetrag, sagt Dirk Klee. Er ist in der Vermögensverwaltung als Chief Operating Officer zuständig für die Umsetzung der Digitalisierung.
Die Welt ändert sich, sie wird insgesamt digitaler und die Bank muss einfach mitgehen.
Dabei betont er, der Angelpunkt bleibe die persönliche Beratung.
Wir sehen Technologie und Digitalisierung nicht als Ablösung des Beratungsgeschäfts in der Vermögensverwaltung.
Das unterscheidet die Großbank von kleinen, nur im Internet auftretenden Vermögensverwaltern wie True Wealth. Die Digitalisierung ist wichtig für alle Banken, die Finanzanlagen anbieten.
Ja, aus meiner Sicht ist das Thema wirklich von großer strategischer Bedeutung,
betont Finanzprofessor Dietrich von der Hochschule Luzern.
Es ändern sich die Möglichkeiten, es ändern sich die Kundenbedürfnisse und insofern glaube ich, dass das Thema Digitalisierung eines der ganz zentralen Themen in den nächsten Jahren für die Banken sein wird.
Deshalb führen auch viele Institute nun neue Lösungen ein. Manche, etwa die UBS-Rivalin Credit Suisse oder beispielsweise die kleinere Glarner Kantonalbank, sind bereits mit eigenen digitalen Vermögensverwaltungsangeboten auf dem Markt. Das ist aber erst der Anfang. Noch werden in der Schweiz nur etwa 2% der Vermögen digital verwaltet. Gemäß einer Schätzung der Hochschule Luzern dürfte dieser Anteil bis in 5 Jahren auf 10% oder mehr steigen.
Das war ein Schwerpunkt von Jan Baumann zum Thema Digitalisierung in der Finanzwelt. Und das war die Sendung Trend. Zum Nachhören auf srf.ch oder wie gewohnt nächste Woche gleicher Sender, gleiche Zeit. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.